Da gehen die ersten Hände hoch. Das ist Moment. Wer möchte es sagen hier vorne? Christina. Wie der heißt, weißt du nicht, hat der einen Spitznamen, aber. Steve Irwin, ganz genau. Und der Steve Irwin ist so als Crocodile Hunter oder Krokodiljäger bekannt geworden. Er hat zu seinen Lebzeiten über 500 Millionen Fernsehzuschauer gehabt. Er lief unter anderem auf RTL 2 als Crocodile Hunter. Und Hunter hatte eine Leidenschaft. Er hatte die Leidenschaft, Nahaufnahmen von gefährlichen Tieren zu produzieren. Und das wurde ihm aber dann schließlich irgendwann zum Verhängnis. Bei Dreharbeiten für eine Meeresdokumentation, da schwamm er über einem Rochen. Und er wurde dann, dieser Rochen, der schlug dann mit seinem Schwanz aus und er wurde praktisch dann buchstäblich von diesem Rochen, also von diesem Schwanz, von dem Rochen, und da sind ja so zwei ganz giftige Stachel dran, die sind tatsächlich in sein Herz reingedrungen. Und das war so ganz, ganz tragisch, ganz, ganz plötzlich, dass dieser Rochen ausgeschlagen hat und er hat dann einen Herzstillstand bekommen und wie gesagt, diese Stacheln, die da dran sind, die wirken wie so ein Bajonett, das ist also messerscharf. Also, was lernen wir daraus? Aufgepasst bei eurem nächsten Badeurlaub, wenn ihr tauchen oder schnorcheln geht, aufpassen. Also habt Respekt vor diesen Stachelrochen und haltet Abstand, damit euch nicht was Ähnliches passiert, was diesem Crocodile Hunter hier passiert ist und ihr durch einen Stich ins Herz dann das Zeitliche segnet. Wo ist die Wilhelmine? Wilhelmine, ich hoffe, dir wird jetzt nicht anders, weil du vielleicht Angst hast, dass es da in der grünen Lagune von Ratingen vielleicht auch Stachelrochen gibt und dir das anders überlegst. Aber ich kann dir versichern, da schwimmen keine Rochen mit giftigen Stacheln, die dich pieksen wollen. Und deswegen habe ich natürlich heute Morgen ja auch nicht auf dieses Schicksal von diesem Steve Irwin hier hingewiesen, in einer Taufpredigt. Aber ein Bezug zur Bibel und zu einer Taufe wird meine Einleitung schon haben. Aber bestimmt auch nicht das Wasser, aus dem der Rochen dann gesprungen ist. Ich möchte uns heute Morgen zu einem besonderen Tag mitnehmen im Neuen Testament, der uns in Apostelgeschichte 2 ganz ausführlich beschrieben wird. Und lasst uns das mal lesen, wer seine Bibel dabei hat. Und dann können wir gleich das Rätsel lösen, was der Steve Irwin hier mit Apostelgeschichte 2 zu tun hat. Apostelgeschichte 2, ab Vers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Springt zwei Verse. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er das Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Ja, soweit der Auszug aus dieser ersten Predigt, die der Apostel Petrus gehalten hat, nachdem Jesus auferstanden war am Pfingstfest. Das war sozusagen die Geburtsstunde der Gemeinde. Und diese war eben gekennzeichnet durch spektakuläre Ereignisse. Ne? Denn auf einmal erlebten die Leute morgens früh um 9 Uhr wieder auf einmal ein Wind brauste. Und dann konnte man sehen, wie der Heilige Geist wie mit Feuerzungen auf sie herabkam. Und dann fingen die Jünger auf einmal an, in fremden Sprachen zu sprechen. Das war ja ein großes Fest gewesen. Da waren aber tausende Leute in Jerusalem. Die kamen aus allen Himmelsrichtungen, die sprachen alle Sprachen, alle möglichen Sprachen. Und auf einmal konnten sie die Jünger, sie verstehen hören in ihrem eigenen Dialekt. Das ist sozusagen, als ob ich einmal Holländisch sprechen könnte. Und Richard und Anton jetzt sagen, oh, er hat aber Holländisch gehabt in der Schule. Nein, das war nicht gelernt, sondern es war eine Gabe des Heiligen Geistes. Und die Juden, die hatten natürlich ganz schnell den Verdacht, was da los war. Ne? Also natürliche Erklärung, okay, die haben schon morgens eingetrunken und deswegen leiden sie da jetzt vielleicht irgendwo so rum. Das war ihr Verdacht gewesen. Und dann kam der Auftritt, der ganz große Auftritt eines Jüngers. Und zwar ist es der Jünger, der aus Angst um sein eigenes Hemd jämmerlich Jesus dreimal verleugnete. Und dieser furchtsame Jünger, der trat nun hier in ganz anderer Verfassung auf. Er ergreift das Wort und völlig unerschrocken und in der Kraft des Heiligen Geistes hält er seine erste Predigt. Und diese Pfingstpredigt des Petrus ist uns also hier aufgezeichnet in der Apostelgeschichte 2. Das sind eigentlich nur 26 Verse. Also ich hoffe, dass ihr nicht die Erwartung habt, dass unsere Predigt immer nur 26 Sätze ist. Na, weil wir lesen nämlich hier in Vers 40, lesen wir, dass er noch mit vielen anderen Worten sie versucht hatte zu überzeugen. Ja, egal wie kurz oder lang der Petrus hier gepredigt hat, die Predigt, die saß gehörig. Und der Petrus, er war nicht mehr der Angsthase von vor wenigen Wochen, sondern mit großer Freimütigkeit ging er vor. Denn er hatte den Heiligen Geist empfangen, der ihn hier bevollmächtigte, hier das Wort so zu ergreifen. Und der Petrus, der redete auch nicht lange um den Brei herum. Er sagte sofort, was sein Thema seiner Predigt war. Was konnte das anders sein als Jesus? Derjenige, der noch vor gut 60 Tagen so jämmerlich am Kreuz gestorben war. Viele Juden hatten ja nun gehofft, dass da die Sache mit Jesus nun endlich seine Ruhe findet, dass das endlich vorbei wäre. Aber nun, auf einmal kursierte in Jerusalem das Gerücht, dass der Jesus auferstanden war. Da war es auf einmal überhaupt keine Ruhe mehr. Und da waren viele Leute, die das bezeugen konnten. Und der Petrus, der spricht ja jetzt zu den Juden und er geht sehr geschickt vor, wie er den Juden belegt, dass dieser gekreuzigte Jesus, dass er tatsächlich der Messias gewesen war und dass er auferstanden war. Erinnert sie als erstes daran, dass sie Wundertaten von Jesus erlebt hatten. Da war die Brotvermehrung, die Blindenheilung, das Gehen auf dem Wasser und so weiter und so weiter. All das hatten viele Juden aus erster Hand miterlebt. Und dann argumentiert der Petrus aus dem Alten Testament, das die Juden ja hoffentlich gut gekannt haben, und er spricht über König David. Und er zitiert hier aus Psalm 16. David spricht hier davon, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben wird, er nicht verwesen wird, sondern es ein Weg des Lebens, also eine Auferstehung geben wird. David selber hatte das nicht erlebt. Ne? Deswegen sagt er hier, wir haben Davids Grab bis heute. Das Grab war nicht leer gewesen und er hat ihn nicht auferstehen lassen. Aber er hat das prophetisch von dem Messias gesagt, der auferstehen sollte. Und das war eben nicht nur Träumerei der Jünger. Petrus sagt, dass buchstäblich viele von ihnen Jesus ganz persönlich erlebt hatten, wie er auferstanden war, dass er auf einmal wieder da war und erschien Hunderten von Menschen leibhaftig. Und das konnte man nicht verleugnen. Und das gab zusammen mit dem Alten Testament hier ein geschlossenes Bild. Und Petrus sagt, dass dies auch genau der Ratschluss Gottes war. Jesus ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren und von Gott als Herrn und Erlöser, als Messias bestätigt worden. Und das war genau so von Gott geplant. Das ist sehr geschickt, wie der Petrus hier aus dem Alten Testament den Juden zeigt, dass Jesus Christus der Messias war. Und das war bestimmt für viele der Juden überhaupt nicht leicht zu schlucken. Da mussten sie sich bestimmt nochmal in sich gehen und überlegen, ob dieses Puzzle, das der Petrus hier zusammensetzt, ob das tatsächlich Gottes großer Plan war. Mann, oh Mann, wenn das so gewesen wäre, dann hätten die Juden ja so richtig etwas verpasst, diesen Jesus als Messias anzunehmen. Überlegt euch das mal. Und der Petrus macht weiter mit der Predigt. Und jetzt kommt es so richtig dicke für die Juden, wenn er sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Und das war eigentlich wirklich, sagt sie, die volle Breitseite. Das war ein Hammer. Als ob es nicht schon genug gewesen wäre, dass sie Jesus nicht als Messias erkannt hatten, sondern jetzt konfrontiert Petrus die Juden damit, mit der bitteren Wahrheit, ihr habt ihn gekreuzigt. Bestimmt hatten sie schon ein mulmiges Gefühl, aber jetzt bekommen sie es mit der vollen Wucht unter die Nase gerieben. Sie sollten oder waren die Mörder und das nicht die Mörder von irgendeinem Menschen, sondern von dem Messias, von dem Erlöser, auf den sie hunderte Jahre gewartet hatten. Ich glaube, wir können uns kaum richtig vorstellen, wie sie sich gefühlt haben. Und hier in Vers 37, weiß nicht, können wir vielleicht eine Folie weitermachen, und hier in Vers 37 steht, als sie es hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und das griechische Wort katenysomai für drang, das bedeutet stach, ne, oder schnitt, wie ein zweischneidiges Schwert, oder es durchbohrte. Und es bezeichnet etwas völlig Plötzliches, etwas völlig Unerwartetes. Und was musste das für ein Schmerz sein? Ich glaube, der Steve Irwin, könnte uns das erzählen, was das bedeutet, ins Herz, das Herz, dass das Herz durchstochen wird. Das können wir uns kaum vorstellen, aber Petrus' Zuhörer wurden von dieser Aussage, dass sie den Messias gekreuzigt hatten, mitten ins Herz getroffen, dass sie ihren eigenen Messias umgebracht hatten. Was ist das für eine entsetzliche Erkenntnis? Was könnten sie jetzt machen? Es gab bestimmt verschiedene Möglichkeiten. Das Erste, was ich denken würde, ich würde ganz schnell wegrennen. Ich würde ganz schnell wegrennen und würde sagen, okay, da will ich lieber nicht dafür belangt werden. Oder ich könnte die Verantwortung leugnen und sagen, ach, den Job, den haben die Römer gemacht. Ne? Die haben mich schließlich ans Kreuz genagelt. Wir waren ja ein Stückchen weg davon. Oder einfach, andere Möglichkeit, oder man nimmt einfach den Petrus, ja, der sozusagen hier der Chefankläger war, und nimmt ihn und kreuzigt ihn auch. Und dann ist vielleicht wieder eine Zeit lang Ruhe. Aber keines davon machen sie, denn hier merken sie, dass sie schuldig sind. Und so fragen sie demütig hier in Vers 34, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Und das ist, finde ich, eine überaus löbliche Frage, wenn wir nicht weiter wissen. Was sollen wir tun? Und was würde Petrus jetzt antworten? Der Ball, der lag sozusagen bei ihm. Ne? Und jetzt konnte er diesen Elfmeter verwandeln. Und wie macht er das? Lesen wir Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie sollten also drei Dinge sollten sie tun. Das erste, Buße tun. Ja, Buße, was ist das? Na, wir kennen das. Ne? Wenn heute irgendeiner mir was Böses will oder so, dann sage ich dem, das musst du mir büßen. Na, nach dem Motto, du wirst da eine Strafe dafür bekommen. Das verstehen wir unter Buße. Also, dass wir eine Schuld wieder gut machen müssen. Aber das hat mit der biblischen Buße eigentlich gar nichts zu tun. Bei der biblischen Buße geht es um eine Umkehr. Das heißt, ich wende mich von meinem aktuellen, wo ich hinrenne, wende ich mich um, ich kehre um, ich bekehre mich und laufe wieder auf Gott zu meinem Ausgangspunkt. Und im Glauben heißt das, ich erkenne deutlich, dass ich in meinem Leben in eine falsche Richtung gegangen bin, dass ich mich verirrt habe, dass ich schuldig geworden bin, weil ich gottlos, also ohne Gott unterwegs war. Und in der Buße darf ich mich wieder auf Gott ausrichten und darf auf ihn zulaufen. Na, vielleicht kennt ihr das vom Straßenverkehr. Ich fahre meistens mit Google Maps, aber ich denke oft, ich weiß es besser. Ne? Also fahre ich irgendwo anders ab. Und dann sagt das Google, sagt, na, bitte wenden, bitte wenden. Ne? Und das ist nicht immer leicht. Ne? Da sagen wir, na, das schaffe ich jetzt noch. Da wird der Stau garantiert kürzer sein. Und dass wir sagen, okay, ich habe was falsch gemacht, ich drehe um. Und das ist eigentlich Bekehrung. Ich bin den falschen Weg gegangen und ich kehre um zu Gott. Und bei unserer Lebensbuße, da kommt es natürlich darauf an, dass wir nicht nur die Richtung wechseln, sondern dass wir uns wieder auf unseren Gott ausrichten. Ne? Denn dafür sind wir bestimmt, wir sind seine Geschöpfe. Und für die Juden, die hier die Predigt des Petrus hörten, war das ein großer Schritt, dass sie erkannten, dass sie sich völlig verrannt hatten. Sie waren an dem Messias vorbeigegangen und hatten vermutlich mit eingestimmt in den Chor, der gesungen hat, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und jetzt durften sie Buße tun, bereuen, umkehren und neu beginnen. Und als Zeichen dafür, dass sie ihre Denkrichtung geändert hatten, sollten sie sich als zweites taufen lassen. Ist auch schon wieder, sie konnten sich natürlich nicht sich selber taufen, also das habe ich noch nicht gesehen, dass sich jemand sich selber tauft, weil sie anerkennen mussten, dass jemand anderes das tun musste, weil das ist ein Zeichen von Gott, was mir gegeben wird, dass Gott zustimmt, dass er seinen Segen dazu gibt, dass ich weiß, dass Jesus da für meine Sünden gestorben ist. Und später im Neuen Testament zeigt uns Paulus dann die Bedeutung der Taufe, denn er sagt, dass wir in der Taufe mit Christus gestorben sind, das heißt, wir tauchen unter und wir stehen auf zu neuem Leben und auf Gott ausgerichtet leben wir den Rest unseres Lebens. Und das Dritte von den Dingen, also Buße, Taufe, und das Dritte, was er sagt, war wieder etwas Passives. Nicht etwas, was sie tun konnten, sondern es steht hier, sie würden den Heiligen Geist empfangen. Also wenn Schuld vergeben ist, wenn die Vergebung, wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, dann kann Gott auch bei mir Wohnung machen. Und dann, das sagt die Bibel, das bedeutet das, dass wir den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist, Gott macht Wohnung bei uns und er kann uns nicht mehr genommen werden. So, das war die Antwort des Petrus auf die Frage, was sollen wir tun, ihr Männer? Streng genommen wird hier gesagt, eigentlich könnt ihr gar nichts tun. Ne? Außer das Erste, ihr könnt eure Denkrichtung ändern, ihr könnt bereuen, euch auf Gottes Wort Wahrheit einlassen. Und all das umfassen wir heute eigentlich mit dem Wort Glauben. Das gehört umfasst Glauben. Buße tun, bereuen und Gott vertrauen, dass er wirklich wahrhaftig ist. Und dann ist es Gott, der beschenkt. Er gibt Vergebung, er gibt eine Taufe, er gibt ein neues Leben und er gibt seinen Geist. So ist Gott. Ist das nicht Gnade, also eine völlig unverdiente Güte? Und Empfänger dieser Güte sind Menschen, die es absolut nicht verdient haben. Petrus sagt, sie sind nicht nur Mörder, sondern sie haben Jesus, den Sohn Gottes, also Gott selber, ans Kreuz gebracht. Ja, wie ist unsere Situation? Stehen wir heute vielleicht besser da? Wir leben natürlich in einer ganz anderen Zeit. Aber wenn man ein paar Seiten in der Bibel weiterliest, dann macht uns die Schrift deutlich, dass Sünde nicht nur ein Problem damals der Juden war, die Jesus gekreuzigt haben, sondern dass das ein globales Problem ist. Und dass der Lösungsweg, eine Seite weiter bitte, dass der Lösungsweg eigentlich der gleiche ist. Das lesen wir in Römer 6, Vers 23. Da lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Also alle Menschen haben gesündigt und damit haben auch alle hierzu etwas beigetragen, dass Jesus ans Kreuz gehen musste, damit unsere Sünde gesühnt würde. Und gewiss haben wir heute nach 2000 Jahren mehr Abstand, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Jesus letztlich auch ans Kreuz gebracht haben, weil wir Gottes Gebote nicht gehalten haben. Und die Frage für jeden von uns persönlich ist, geht uns das an die Nieren oder versetzt uns das heute noch Stiche ins Herz? Und es geht nicht darum, Schmerz zu empfinden um des Schmerzes willen, aber es soll uns dazu bringen, umzudenken, Buße zu tun und das anzunehmen, was Gott uns in Christus geschenkt hat, nämlich seine Gnade ist ein Geschenk. Und Wilhelmine, wir sind sehr dankbar, dass du diesen Weg durchlaufen hast, dich für ein Leben mit Christus entschieden hast und in der Taufe dich zu Christus als seinem Herrn und Erlöser bekennst. Und so ein Weg ist immer etwas ganz Persönliches. Jesus geht mit jedem den Weg ganz persönlich. Wir sind gespannt auf dein Zeugnis gleich, um zu hören, wie Gott in dein Leben gesprochen hat, wie er dich dazu gebracht hat. Übrigens, diese Reihenfolge, die hier in der Apostelgeschichte gebracht wird, Buße, Taufe, Empfang des Heiligen Geistes, war jetzt mehr oder weniger historisch, weil es jetzt eben die Geburtsstunde der Gemeinde war. Am Anfang steht natürlich immer die Wortverkündigung, dann der Glaube bzw. die Buße, dann der Empfang des Heiligen Geistes und dann als Gehorsamsschritt die Taufe, also als öffentliches Bekenntnis, ich gehe meinen Weg jetzt mit Christus. Damit geht das Leben los. Und wie gut ist es, wenn man diesen Schritt schon in jungen Jahren tut. Weil das Leben im Glauben mit Jesus dann noch so viel länger gestaltet werden kann, als wenn ich erst kurz vor meinem Lebensende irgendwie die Kurve bekomme. Also lasst uns noch kurz überlegen, was danach kommt, nach Bekehrung und Taufe. Wir sind und bleiben Gottes Kinder. Und bei der Frage, wie ich mein Leben gestalte, gilt auch hier wieder, wir hören Gottes Wort, hoffentlich jeden Tag daheim, wenn wir die Bibel lesen und jeden Sonntag, wenn wir in die Gemeinde gehen und zusammenkommen. Die Frage ist dann immer noch, was ist mit meinem Herz? Prallt Gottes Wort daran ab oder durchbohrt es mein Herz? Wie gehen mir sonntags hier die Predigten zu Herzen? Vielleicht stört mich die Person des Predigers oder es stört mich sein Stil oder es stört mich die Länge. All das macht dich stören, aber das geht so schnell, dass solche Dinge in den Vordergrund rücken und wir das gar nicht mehr sehen, was Gott wirklich in seinem Wort mir sagen möchte, mir in mein Herz. Und dann darf ich jeden Sonntag oder wenn ich die Bibel lese, darf ich fragen, was soll ich denn jetzt tun? Und wann ist das letzte Mal bei dir gewesen, dass du eine Predigt gehört hast und dass dir das so zu Herzen gegangen ist, dass du diese Frage gestellt hast, was soll ich tun? Und es liegt an jedem persönlich. Öffne ich mein Herz? Lasse ich die Worte zu mir hindurch? Möchte ich, dass sich etwas in meinem Leben verändert? Da dürfen wir uns fragen und Gott bitten, dass wir erkennen, wo Gott uns verändern möchte. Ja, wer sonntags hier auf der Kanzel steht und predigt, der freut sich natürlich immer, wenn hinterher einzelne Leute zu einem kommen und sagen, ja, Thomas, schöne Predigt. Und das ist auch gut so. Und da freue ich mich auch darüber. Aber das viel Größere wäre doch, wenn wir hinterher zu dem Prediger gehen und vielleicht wäre das nicht ganz klar, was er vielleicht sagen wollte und den Prediger fragen, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich tun? Und dafür dürfen wir auch beten, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dass Gottes Wort tief in mein Herz eindringt und mich bewegt. Da lohnt es sich bestimmt mal, Gedanken zu machen, mit welcher Einstellung gehe ich in den Gottesdienst? Bitte ich vor dem Gottesdienst im Gebet darum, dass Gott wirklich zu mir spricht, dass mein Herz offen ist, dass ich seine Gedanken verstehe. Und das ist das Ereignis an dem Pfingsttag. Das war wirklich beeindruckend. 3000 Leute kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Tausende Menschen, die von der Finsternis zum Licht kamen und die waren vermutlich bis zum Sonnenuntergang beschäftigt, all die 3000 Leute zu taufen. Und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir noch von 120 Jüngern, die zusammen waren. Und jetzt Faktor 25, 3000 Leute. Was für ein Zuwachs. Es war ein Werk des Heiligen Geistes, der Menschen ihre Schuld hat erkennen lassen und ihnen den Mut gegeben hat, umzukehren und ihr Leben neu mit Gott zu beginnen. Und da heißt es hier am Ende, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das war das Gemeindeleben der Christen. Das war ihr Programm. Und wir stehen heute als Bibelgemeinde Düsseldorf und andere Gemeinden auf der Welt, wir stehen genau in dieser Nachfolge. Und möge der Herr uns das schenken, dass wir treu bleiben und dass wir ein Herz haben, das durch sein Wort wirklich erreicht wird und verändert wird. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass in deinem Wort das aufgeschrieben ist, Herr, was damals an den ersten Pfingsten passiert ist. Danke, dass Menschen da waren, Herr, die mit deiner Botschaft erreicht wurden. Danke, dass dein Wort vollmächtig verkündigt wurde und dass es tief ins Herz getroffen hat. Dass die Menschen, Herr, die dich ans Kreuz gebracht haben, dass sie umgekehrt sind, dass sie demütig waren und dass sie empfangen haben, Herr, was du jedem Menschen schenken möchtest, Herr. Völlige Vergebung, Begnadigung, ein Leben mit dir in Fülle. Und dafür danken wir dir, Herr, dass dein Wort genauso noch heute gilt, Herr. Deine Einladung gilt noch. Wie wir das in der Einleitung gehört haben, du möchtest, dass jeder Mensch, dass alle Menschen zu dir kommen und Vergebung empfangen. Herr, danke, dass wir es tun dürfen. Danke, dass wir dann mit dir leben dürfen. Danke, dass es uns nicht mehr genommen wird. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass keiner hier heute Morgen herausgeht, Herr, der nicht erkennt, Herr, dass du ihn retten möchtest und wie der Weg zum Heil ist. Dafür danken wir dir und bitten um die Kraft deines Geistes, Herr, der uns dazu führt, Herr, anzuerkennen, dass wir dich brauchen und dass du ein großer und gütiger und liebender Gott bist. Amen.